jetzt machen wir mal Punkt, Schluss und fangen an, was kommt denn in der Sache raus. Und da muss ich jetzt eins vielleicht vorweg schicken, ehe ich einsteige in das nächste Zitat und werden, wenn der halt mit den alten Größen der politischen Theorie kommt, Hobbes und Locke und Montesquieu und was da halt so üblich ist. Wenn man sich den fertigen Politikwissenschaftler und seine Äußerungen vornimmt, dann hat man erstmal überhaupt große Schwierigkeiten, das vom normalen Politisieren zu unterscheiden. Ja, ich lese jetzt, habe ich geschickt gekriegt, von Cronenberg zu Patriotismus, von Hacke zum Irakkrieg, Stellungnahmen der hiesigen Wissenschaftler. Das liest du und eigentlich denkst du, naja Gott, das ist irgendwie das, was sowieso dauernd in der Zeitung steht. Wo ist denn hier die Politikwissenschaft? Man findet es so leicht gar nicht. Ich will später schon noch zeigen, wie sie drinsteckt in den Äußerungen, die man mehr oder weniger. Man hat immer den Eindruck, das hätte die Angela Merkel oder das hätte der Außenminister auch sagen können. Man hat den Eindruck, wo ist denn der Unterschied eigentlich von dem politischen Wissenschaftler zum aktiven Politiker oder zum nächsten Journalisten, der einen Kommentar schreibt, Merkel hat es aber nicht gut gemacht oder nicht so gut, wie man hätte können. Also es tut sich wirklich hart, überhaupt bei solchen Lektüren das festzustellen. Deswegen ist die Absicht jetzt mal die, richtig in die Grundbegriffe des Fachs einzusteigen, und es ist dann schon so, dass man erstmal das macht, was halt im Proseminar passiert. In den ersten, wenn die Studenten neu an die Uni kommen und gesagt kriegen, du studierst jetzt Politikwissenschaft, was musst du da machen? Und da werden sozusagen, da werden die Kategorien geschmiedet, mit denen man dann hinterher argumentiert, und die Kategorien sind dann das Einzige, was sich überhaupt noch in diesen Äußerungen als Produkt der Wissenschaft zu erkennen gibt und was die wissenschaftlichen Äußerungen von dem, ach Gott, was jeder Journalist schreibt, vielleicht noch ein bisschen unterscheiden. Also fangen wir an. Schon diese komplizierte methodische Vorbemerkung, die ich jetzt ein bisschen durchgegangen bin, zeugt davon, in der Politikwissenschaft, da sind sich die Macher des Fachs alle ganz schnell einig, da haben wir es mit was Heiklem zu tun. Man kann sich dem Gegenstand auch falsch nähern. Vorsicht. Vorsicht. Der Gegenstand will vorsichtig behandelt werden. Denn alle fangen an und wissen, ihr Gegenstand ist Macht und Herrschaft in unserer Zeit. Ihr Gegenstand ist was Heikles. Allen ist klar, Politikwissenschaft handelt davon, dass Herrschaft existiert, dass eine Instanz da ist, die Zielsetzungen erlässt, über das Leben anderer Leute entscheidet, die anderen die Lebensbedingungen vorschreibt oder vorenthält, je nachdem. Eine Instanz, die einen großen Unterschied zwischen den Menschen ausmacht. Die einen haben das Sagen und die anderen haben das Parieren. Das ist denen allen klar. Herrschaft, das ist ein heikler Gegenstand. Und es ist er ja wirklich. Man muss sich eins klar machen. Zu dem, was die Menschen für nützlich und schön halten, braucht sie niemand zu zwingen. Und von dem, was sie für nützlich halten, sollte sie niemand abhalten müssen, sollte man denken. Eigentlich ist es kein Geheimnis, wo Herrschaft existiert, zwingt eine Instanz, die ihr Unterworfenen zu Haltungen, Aktionen oder Selbstbeschränkungen, zu denen die von sich aus nicht aufgelegt sind. Wenn die Herrschaft von den Leuten nicht was wollte, was die von selber nicht wollen, dann bräuchte sie es nicht. Eine Herrschaft, die den Leuten nur befiehlt, was sie von sich aus wollen, die kann abdanken. Also der Umstand, dass auch in der modernen Gesellschaft, wo die Menschen offensichtlich nicht mehr Knechte sind, Herrschaft nötig ist, wäre ein Rätsel, warum braucht es denn das? Wofür braucht es das? Wofür gibt es sowas? Wäre interessant, die Sache zu erforschen. Und wie müsste man sie erforschen? Man müsste sich einfach anschauen, was der Staat für Lebensbedingungen erlässt und mit seiner Macht in Kraft hält, schützt, mit seinen Mitteln zu Erfolg bringt. Man müsste halt schauen, was verordnet wird. Man müsste die Tätigkeit der Obrigkeit betrachten, ihr Programm studieren. Und dann wüsste man, zu welchem Zweck es sie braucht. Wenn die Politikwissenschaftler im Proseminar loslegen und sagen und quasi die Grundfrage angehen, dann haben sie sie schon verschoben. Sie sagen nicht, warum braucht es diesen Staat mit dieser Ordnung? Mit seinem Programm, mit seiner Raison, warum braucht es den? Sondern die sagen, warum brauchen Menschen einen Staat? Wichtige Verschiebung. Die erste Frage kann nämlich noch so rausgehen. Diesen Staat braucht es für einen Zweck, der besser nicht in der Welt wäre. Diesen Staat braucht es für einen miesen Zweck. Wer aber fragt, warum brauchen Menschen einen Staat? Dann haben wir längst ein ganz anderes Ding. Da sind wir nicht mehr in der bürgerlichen Gesellschaft. Da sind wir nicht mehr bei hier und heute, Eigentum, Reiche und Arme, Lohnarbeit und Kapital und so weiter und so weiter. Bei den Verhältnissen, die es gibt. Sondern wir sind dabei, der Mensch als solcher. Warum braucht der ein Kommando über sich? Warum braucht, da kann kein, ja, für keinen guten Zweck, das kann nicht mehr rauskommen, weil ja vorne schon als Bedürftiger der Mensch als solcher steht. Überspringen wir die erste Hälfte von dem kommenden Zitat und schauen uns bloß den einen Satz von dem Hobbes an. Das ist so richtig das Grunddogma der politischen Wissenschaften. Ja, das ist da als Nebensatz konstruiert. Ich lese es als Hauptsatz vor, weil es mir bloß auf die erste Hälfte ankommt. Hobbes konzipierte auf der Grundlage dieses modernen rationalen Naturrechts zur Überwindung des durch das Bellum Omnium contra Omnes gekennzeichneten Naturzustands in der biblischen Gestalt des Leviathan eine politische Ordnung, in der die Staatsgewalt um der Herstellung und Sicherung des Friedens willen alle politische Freiheit der Bürger aufsog und ihm nur die wirtschaftliche beließ. Also die Grundantwort auf die Frage, warum brauchen Menschen einen Staat, heißt, um den Naturzustand zu überwinden, in dem sie ohne Staat wären. Und im Naturzustand würde das Faustrecht gelten, das Recht des Stärkeren. Bellum omnium contra omnes, es wäre endloser Krieg zwischen den Menschen. Und dann geht es noch weiter. Ja, der Mensch, das ist jetzt auch Hobbes, der Mensch ist des Menschen Wolf, homo homini lupus. Ja, das sind so die Sprüche, die Grundfesten des Fachs ausmachen. Das ist die Sache. Und es ist komisch, ich glaube, warum fällt es den, oder das Warum kommt später, aber es fällt den Studenten, die das lernen müssen, offenbar herzlich selten auf, dass es ein Riesenwiderspruch ist, den Menschen erstmal als eine reisende Bestie hinzustellen, die nichts Besseres im Kopf hat, als ihren Nachbarn umzubringen und ihm alles wegzurauben und ihm gleichzeitig zu unterstellen, diese Bestie hätte eine Riesensehnsucht nach Frieden. Sie hat ein Riesenbedürfnis, wegzukommen von dem Zustand, der ihrer Natur entspricht. Also entweder der Mensch ist die reisende Bestie, dann ist er bestimmt nicht das Subjekt, das sich einen Staat über sich wünscht, der ihm verbietet, seine Natur auszuleben. Oder er ist es gar nicht. Dann ist es aber auch nicht der Grund des Staats. Habe ich das vorhin schon gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das aus dem Blick verloren habe. Wie ich gesagt habe, wenn man den Staat objektiv erforscht und fragt, warum sie ihn gibt, könnte ja auch rauskommen für einen schlechten Zweck. Wer fragt, warum braucht der Mensch einen Staat, der ist dabei, das kann bloß noch ein guter Zweck werden. Da haben wir auch eine Verschiebung in der Frage, nämlich es wird nicht mehr nach einem wirklichen Grund gefragt, sondern es wird nach einem guten Grund gefragt. Die Verschiebung der wissenschaftlichen Frage von erklären zu rechtfertigen. einen Gesichtspunkt finden, warum es in Ordnung geht, ist was ganz anderes als untersuchen, warum es etwas gibt. Und was wir hier vor uns haben, wenn einer sagt, warum braucht der Mensch einen Staat, dann sind wir dabei, ja, wir suchen gute Gründe für einen Staat, nicht wir suchen die Gründe für diesen Staat. Also, Hobbes hat uns also jetzt diesen Widersinn beigebracht, wir wären alle Raubtiere, die zugleich von der Sehnsucht beflügelt sind, ihre Raubtiernatur loszuwerden. Natürlich, man kann den Widerspruch weiterspinnen, natürlich nie und nimmer bereit wären sie einfach abzulegen, die Raubtiernatur. So sehr wollen wir sie auch wieder nicht loswerden. Sondern wir wünschen uns eine Gewalt über uns, die uns verbietet, so zu sein, wie wir sind. Das ist unser das ist unsere Befreiung von unserer schlechten Natur. Was wir hier wieder haben, das klassische, zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige, doppelte Menschenbild. Den Widerspruch leisten sich alle Fächer in verschiedenen Variationen. Das doppelte Menschenbild, der Mensch ist eine Sau, der Mensch ist ein Untier und zugleich vernunftbegabt. Und die Vernunft reicht immer bloß so weit, dass man zur Zähmung, dass man zur Unterdrückung der Raubtiernatur zustimmt. So weit, dass man einfach aufhört, Raubtier zu sein, reicht sie nicht. Aber zur Zustimmung, zur Unterdrückung reicht sie. Wichtiger Punkt und ganz universell. Diese Menschenbilder sind Techniken, wie man sich eine gute Meinung von der Welt, in der wir leben, dadurch verschafft, dass man sich eine schlechte Meinung vom Menschen verschafft. So, jetzt wird es aber erst interessant. Dieser Unsinn, es ist ein Unsinn, geht nicht im allgemeinen Gelächter unter. Es hat übrigens, der hat nicht uns dazu gebraucht, sowas rauszufinden. Schon Nietzsche ist auf den Punkt gestoßen und hat gesagt, also wenn wir Raubtiere sind, geben wir es halt zu. Warum soll man sich dann genieren? Also das ist nicht so neu, der Gedanke. Dennoch, er geht jede Studentengeneration frisst ihn von Neuem und lässt ihn sich bieten und man lernt halt und gehört halt auch zu dem, was man an der Uni lernt. Warum geht der Gedanke nicht, warum geht diese Geschichte nicht im allgemeinen Gelächter unter?
Ja, und wenn es manche Raubtiere gibt und der Rest nicht und es der eine versucht, dann hat es die ganze Raubtiere zu
finden. Einerseits könnte man ja so sagen, das passt ja wieder zu der bürgerlichen, zur Selbstauffassung der Menschen in unserer Gesellschaft. Jeder meint, andere wären die Raubtiere. Also die Verteilung von der doppelten Menschennatur, Raubtier und Vernunftbegabt. Die Verteilung läuft immer so, jeder hält die anderen für Raubtiere und sich für Vernunftbegabt. Irgendwie reihum kann es ja nicht stimmen auf die Dauer. Es kann nicht aufgehen. Eine Fassung, die andere Fassung.
Wenn's, ja. Dirk Keims Devianzbegriff nehmen, der Mensch ist im Prinzip flexibel anpassungsfähig an Systeme, manche weniger, und sei es jetzt eine nettere oder weniger nette Gesellschaft.
Die zweite Hälfte, wie gehört die hin dazu?
Der Mensch passt sich überwiegend an die Herrschaft, eine Herrschende oder an die Norm an, und Devianz gibt es immer, sei das jetzt eine nicht so schöne Gesellschaft oder eine schöne.
Jetzt verstehe ich die Idee, die heißt, es kommt gar nicht auf die Gesellschaft an, in der besten, vernünftigsten Gesellschaft gäbe es immer noch welche, die abweichen.
Und andersrum, auch in der schlimmsten Gesellschaft gibt es welche, die abweichen.
Ja, der Gedanke, es gibt welche, die abweichen, ja. Man denkt jetzt dann vielleicht gleich in der Weise, das sind die ganz wenigen eigentlich. Muss man mal sagen, wegen irgendwelcher Knaller, die richtig aus dem Ruder laufen, soll es all die Institutionen geben, die hier regieren. Das Angebot dieses Gedankens ist mir kürzlich gemacht worden mit, aber es gibt doch auch Verrückte. Ja, gibt's. Und vielleicht muss man welche, die nichts anderes mehr im Kopf haben, als Frauen zu überfallen, wirklich wegsperren. Aber wegen der, kann man sagen, irgendeinem Promillebereich oder vielleicht noch kleiner, unter 0 Promillebereich, wegen dieser Verrückten soll es jetzt das alles hier geben? Das soll uns einleuchten?
Die Darstellung als Volk ist total übertrieben, aber ich meine, es ist ja auch so, dass quasi auch immer lokale Kriege entstehen und die Sozialstreit, also die Geschichte, die das gezeigt hat. diese Behauptlichkeit zu haben. Und,
ziemlich warm, ne?
Gleich nur zum Hindern, oder?
Aber ich kann ja auch sagen. Ich mache mal gleich weiter und dann vielleicht taugt es für die Erläuterung. Ich war in dem Satz gewesen, wenn es unangenehm wird, geht es natürlich wieder nicht. Ich war in dem Satz gewesen, warum geht es nicht im allgemeinen Gelächter unter? Dann ist der Beitrag gekommen. Das will ich sagen, aus folgendem Grund. Weil dieses Argument, also dieses Argument von Hobbes, wir müssen den Naturzustand überwinden, sonst ist ein bellum omnium contra omnes. Dieser Satz, den richtet ein Dozent in der Uni an lauter Menschen der bürgerlichen Gesellschaft. Jetzt ist es quasi ein Angebot wie ein Gedankenexperiment. Denken wir uns den Staat mal weg, was werden dann eigentlich? Dann muss man zugeben, dann wäre ungefähr das, was kürzlich in New Orleans gewesen ist. Ja, da war die große Flut und dann war die Staatsgewalt gelähmt. Die waren nicht mehr vor Ort, nicht mehr präsent und was war? Plündern, vergewaltigen, umbringen. Quasi richtige Vorstellung von bellum omnium contra omnes. Und ein paar Jahrzehnte früher ist mal in New York City eine Nacht lang das Licht ausgefallen. Da war es genauso. Kampf, Chaos. Warum ist es so? Die Leute lassen sich das Experiment gefallen, denken wir uns von unseren Lebensverhältnissen den Staat weg. Und dann kommt raus, jeder weiß einen Grund, warum er dann sich die Schranken, die der Staat ihm auferlegt, nicht mehr gefallen lassen muss. Jeder kennt die Grenzen des Eigentums, die er respektieren muss und nicht gern respektiert. Jeder weiß, dass andere was besitzen, was er braucht oder gerne haben will. Und dass er letzten Endes bloß nicht zugreift, weil es verboten ist. Das Gedankenexperiment angeboten. Überlegt euch, was wäre, wenn ihr ohne Staat wärt. Angeboten. Damit die Leute erschrecken und sagen, um Gottes Willen, dann wäre ja Mord und Totschlag. Damit wir uns den Staat ganz schnell wieder herdenken und sagen, Gott sei Dank gibt es ihn. Was ist bewiesen? Bewiesen ist nicht, dass der Mensch einen Staat braucht. Bewiesen ist, dass die Menschen der kapitalistischen Gesellschaft einen Staat brauchen. Das ist schon bewiesen. Ja, wenn wir in einer Welt von Eigentümern leben, in einer Welt, wo ausschließende Verfügung über alles und jedes, was die Erdoberfläche ausmacht und was nützliche Dinge sind, wenn alles ausschließender Verfügung unterliegt, wenn über alles einer mit seinem vom Staat geschützten freien Willkür verfügt und der andere, der es braucht, nicht hinlangen darf. Ja, solche Verhältnisse sind ohne Staatsgewalt die dieses Ausschließungsverhältnis garantiert nicht zu haben. Das stimmt wohl. Der Beweis gelingt, aber der Beweis war ja gar nicht angestrebt. Der Beweis würde ja quasi zur nächsten Frage erheben, und warum muss eigentlich alles Privateigentum sein? Wenn das lauter so feindselige Verhältnisse erzeugt, die bloß dann nicht in Mord und Totschlag ausarten, und sie arten ja trotz allem Staat immer wieder dorthin aus, weil quasi dauernd eine Gewalt den Finger drauf hat. Dann kann man die Sache aber auch noch andersrum ausdrücken. Dann heißt das Ding nicht, es braucht den Staat, weil es Eigentum gibt, sondern den Zustand des Eigentums gibt es überhaupt bloß, wo ein Staat existiert und das mit Gewalt in Kraft setzt und in Kraft hält.
Also es gibt ja viele sehr viele Organisationsformen von Gesellschaften, die nicht staatlich sind, sondern die vorstaatlich sind. Ob das jetzt Systeme sind oder Standesgesellschaften oder was auch immer. Und die trotzdem, wenn es auch nicht ausgeprägt ist, in dem Maße, wie wir es haben, auch nicht so verrechtlich ist, Eigentumsbedürfnisse haben.
Ja, mit Eigentum muss man auf Folgendes achten. Ja, auf den Unterschied kommt es mir sehr an. Also, ich will es bloß ganz schnell erläutern. Ist auch so ein heikler Punkt. Es führt jetzt auch ein bisschen weg von der politischen Wissenschaft, nämlich ein bisschen der Übergang zum Gegenstand der politischen Wissenschaft. Staat, die Ordnung, die er in diesem Land erlässt. Aber einen Augenblick will ich mich doch dabei aufhalten, weil es wichtig ist und weil eigentlich allgemeiner Verkehr die Vorstellung davon herrscht. Man hört Eigentum und denkt an sein Fahrrad und sein Hi-Fi-Spieler oder halt sein Handy und irgend sowas und denkt sich immer, scheiße, wenn jeder mir das stehlen dürfte, da stünde ich aber blöd da. Jetzt ist es wichtig, ja, in der bürgerlichen Gesellschaft, wo auch das Eigentum ist, ist auch da das Entzogenwerden durch Diebstahl immer möglich. Aber wegen dem Handy oder gar wegen dem Zahnbürstchen, mit dem ich mir meine Zähne benutze, gibt es die Institution des Eigentums nicht. Es gibt Dinge, da liegt das Ausschließen in der Natur des Gebrauchswerts, des nützlichen Dings. Das Zahnbürstchen, das ich benutze, das mag sowieso kein anderer benutzen, solange es genug von den Dingern gibt. Die Stulle Brot, die ich esse, kann kein anderer essen, weil die wird verzehrt durch mein Essen. Die kann nicht wer anders haben. Also, das ist jetzt die Kategorie Besitz, ja. Natürlich, die nützlichen Dinge, die ich gebrauche, und das liegt übrigens ein bisschen an Ihnen, ob ich die, nur ich die gebrauchen kann. Meinetwegen mit der Stulle Brot ist es eindeutig, mit der elektrischen Bohrmaschine ist es schon immer so eindeutig, ob die nur ich gebrauchen kann. Jedenfalls, manches kann nur einer gebrauchen und da ist es klar, in jeder Gesellschaft der Welt muss man dem das lassen und wird man dem das lassen wollen. Nur, Eigentum hat seinen Reiz gerade darin, dass es der Eigentümer verfügt nach Belieben über Dinge und seinen Reiz hat es, er verfügt nach Belieben über Dinge, die er nicht braucht, sondern andere brauchen. Nur dadurch wird ein gesellschaftliches Verhältnis draus. Eigentum ist nicht, was ich eben verzehre und dann ist es weg, sondern Eigentum ist das Ding, das ich habe und nicht selber nutze. Und dadurch wird ein gesellschaftliches Verhältnis und ein ökonomisches Instrument aus diesem Verfügungsrecht. Ja, bei Hegel wird es wunderbar erläutert in den ersten Seiten des Staatsrechts. Wunderbar erläutert. Der Acker, den der Bauer bebaut, das ist Besitz. Der Acker, den der Bauer brach liegen lässt, aber er gehört ihm, das ist ein sichtbares Eigentum. Seine Freiheit der Verfügung schließt den Nichtgebrauch ein. Und nur dann ist es Eigentum. Und nur dann entsteht auf der Basis ein ökonomisches Verhältnis, wie unsere Gesellschaft es kennt und wie es in unserer Gesellschaft charakterisierend ist. Also weit ein Exkurs zu dem Thema. Ich wollte also gerade bloß sagen, die ganze Geschichte mit dem, der Mensch braucht doch eine Gewalt über sich, sonst wird er über den Nebenmann herfallen. Wir machen es als Gedankenexperiment, denken wir uns den Staat weg, damit wir uns schnell wieder herdenken, beweist eines, in einer Welt des Eigentums geht es ohne Gewalt nicht. Das stimmt, geht es ohne Staatsmacht, die darauf aufpasst, die alle zu Eigentümern definiert und zwingt, sich an die Schranken des Eigentums zu halten. Das geht ohne Gewaltordnung nicht. Aber nur das eben und mehr ist nicht behauptet.
Eigentum ist, was man nicht gebraucht und was andere gebraucht wird, ist einfach nur, was andere auch gebraucht wird. Ich meine, der Bauer braucht, kann seinen Acker auch selbst gebrauchen, während ihn andere gebrauchen. Gerne gebraucht würden.
Ja. Ist halt so, in den verschiedensten historischen Gesellschaften haben immer die Äcker, die die Bauern bebaut haben, die haben sie immer bebaut. Ob man jetzt das nennt, als das hat ihm gehört oder das war sein Besitz oder das hat er bloß halt gemacht oder die Dorfgemeinschaft hat ihm das für 10 Jahre gelassen und danach haben sie wieder rotiert, was immer. Den Acker, den man wirklich benutzt, den kann nur der bebauen, der ihn bebaut. Eigentum als gesellschaftliches Verhältnis wird überhaupt dort erst interessant, wo ich über was verfüge, was andere brauchen und ich nicht selber bebaue. Dann kann ich sagen, dann darfst du auf den Acker und ihn bebauen, aber dann zahlst du mir einen Zins. Dann wird was draus. Eine ökonomische Macht aus diesem Verfügungsrecht. Das ist gemeint. Ja. Ich will es ein bisschen abkürzen. Der erste Gedanke ist, Man denkt sich die Menschen alle als Eigentümer, denkt sich von ihnen den Staat weg, denkt aber auch nicht an die Spezialität des Eigentums und denkt sich dann den Staat hin, als nur so können die in Frieden leben. Damit hat man, das ist jetzt das wieder, was dieses Zitat da sagt, eine Staatsgewalt und eigentlich alle Staatsgewalt gerechtfertigt, auch die, wie es hier heißt, um des Friedens willen alle politische Freiheit der Bürger aufsog und ihnen nur die privatwirtschaftliche beließ. Moderne Politikwissenschaftler merken, sie haben den Staat gerechtfertigt, aber sie haben zu viel Staat gerechtfertigt. Ein jeder ist jetzt auf einmal in Ordnung.